Schön nach den Ferienzeit, fast alle sind wieder zurück, es ist gut gefüllt und dann ist die berechtigte Frage ja auch, wo wollen wir als Gemeinde hin, wo soll es jetzt auch im Herbst weiter hingehen, was ist die Ausrichtung, die Gott für uns möchte. Und möchte ich heute Zeit nehmen, diese auch zu beantworten, aber vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, denn es geht nicht primär darum, was wir wollen, sondern was Christus möchte. Und natürlich sind es legitime Fragen, welche Veranstaltung wollen wir haben? Wie sieht es mit den Räumen aus? Wollen wir noch eine Gemeinde gründen? Was hat Gott weiter vor? Aber all diese Veranstaltungen, inklusive unserer Wanderung, inklusive der Kinderprogramme, inklusive aller Entscheidungen, die wir als Gemeinde zu treffen haben, müssen wir aus dieser Orientierung herkommen, was möchte der Herr? Und wir haben vorhin schon in der Bibellese Johannes 17 gelesen, und das soll auch unser Text für heute sein. Und dort hat Jesus gebetet, und ich berufe mich nochmal auf Vers 24 aus Johannes 17, wo Jesus betet und sagt: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also Jesus sagt: Vater, hier ist mein Ziel, was ich für die Menschen möchte. Ich möchte, dass sie bei mir sind. Und bei mir nicht nur in dem Moment, wo er gebetet hat und dann in den Garten Gethsemane ging und dort gefangen genommen wurde, sondern bei mir in der Herrlichkeit. Jesus möchte, dass wir die Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit verbringen. Er möchte die Gemeinschaft mit uns haben, und dieses ist hier auch am Ende seines Lebens. Das ist sein Anliegen. Vater, ich bete, ich flehe dich an, dass diese bei mir sind, dass sie auch diese Herrlichkeit sehen, dass sie den Trost haben, dass sie die Hoffnung haben, dass sie sehen können, dass du Gutes beabsichtigt hast. Und manchmal denken wir, ja, das ist ein schönes Ziel, aber bitte nicht zu schnell. Ich habe noch etwas vor in diesem Leben. Es ist schön, eine Hoffnung zu haben, aber was ist mit der Zwischenzeit? Und dafür betet Jesus auch in diesem Abschnitt. Und ich möchte das gerne in drei Kategorien aufteilen. Zuerst, Gott soll verherrlicht werden. Und dann sehen wir gleich auch noch, Geschwister sollen erbaut werden und Fernstehende sollen zum Glauben kommen. Aber wir fangen mit dem ersten an. Gott soll verherrlicht werden. Das ist sein oberstes Anliegen, gleich in Vers 1. Jesus redet, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das ist sein Anliegen. Er weiß, er sagt hier, die Stunde ist gekommen. Wenn du das Evangelium durchliest, hörst du immer wieder, dass Jesus sagt, aber über ihn gesagt wird, seine Stunde war noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Und jetzt sagt er, jetzt ist es soweit. Hier ist die Stunde. Was für eine Stunde? Die Stunde, wofür er eigentlich gekommen ist. Das war nicht nur eine Stunde als 24, als 60 Minuten, sondern diese Zeit, die Absicht, wofür ich gekommen bin, das ist jetzt an. Mein Tod steht bevor, sagt Jesus. Okay? Dafür, wofür ich gekommen bin. Und ich bete das in dem Allen. Was? Dass du mich verherrlichst und dass ich dich verherrliche. Also, wenn ich das wäre, würde ich sagen, dass du mir die Schmerzen nimmst, dass es nicht so schlimm wird, dass du mich hier rausholst. Ja? Aber sag dir, nein, Vater, das war unser Plan. Ich möchte, dass diese Menschen bei mir sein können. Okay? Und dafür bitte ich dich, dass du mich jetzt verherrlichst in dem, was ich auch durchmachen werde. Aber wie sieht dieses konkret aus, Gott zu verherrlichen? Okay? Nun, Jesus hat das getan, indem er seinen Auftrag erfüllt hat. Vers 4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Wie? Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Ich verherrliche dich dadurch, dass ich das tue, wozu du mich gesandt hast. Nun, das Werk von Jesus war anders als das irgendeines anderen Menschen. Und meine Aufgabe ist anders als deine Aufgabe und deine Aufgabe ist anders als die deiner Kinder und deines Nachbarn und so weiter. Okay? Aber wir verherrlichen Gott, wenn wir sagen können, ich habe das getan, was du mir gegeben hast. Ich habe meine Aufgabe in der Familie erfüllt. Ich habe meine Aufgabe bei der Arbeit erfüllt. Und ich habe es getan, nicht um mich zu zeigen, sondern damit du geehrt wirst. Aber was ist es, das Gott von uns möchte? Zuerst möchte er, dass wir Gott persönlich kennenlernen. Vers 3. Ja, er sagte, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Okay. Dieses ist, worauf es ankommt. Und damit ist mehr gemeint, ihn zu kennen, ist mehr gemeint, als nur von ihm gehört zu haben. Wir sollen Gott, den Vater, als den einzig wahren Gott anerkennen und Christus als der Retter, der von ihm gesandt ist. Dass wir ihn kennen, dass wir ihn verstehen, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Denn nur so können wir Gottes Ziel mit uns erreichen, dass wir bei ihm sind, in der Herrlichkeit, wie wir gelesen haben, dass er gebetet hat. Und nur mit diesem Vertrauen können wir dann wieder Gott ehren. Wir lesen Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es ist unmöglich, man kann Gott nicht gefallen, wenn es nicht mit dem Vertrauen in ihn ist. Vertrauen, dass das, was er hier gesagt hat, dass es wahr ist. Vertrauen, dass er uns das ewige Leben geben möchte, dass er möchte, dass wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Und dieses Vertrauen ist einmal sagen, ich glaube, dass deine Botschaft wahr ist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du mich lieb hast, dass du das Beste für mich möchtest, auch wenn das in dem Leiden der in der Momentaufnahme nicht immer danach aussieht. Okay? Aber dieses soll sich dann auch äußern. Nicht nur in diesem Vertrauen für das, was irgendwann in der Zukunft kommt, sondern auch in unseren Gebeten. Und das sehen wir hier bei Jesus selber. Okay? Wir schauen einmal, wie er gebetet hat. Er sagte, Vers 1, Vater, verherrliche deinen Sohn. Vers 1. Vers 5, nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst. Vers 11, Ende des Verses, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Vers 25, gerechter Vater. Er wendet sich ständig an seinen Vater und äußert so damit. Und das war bei Jesus, dass er im Gebet blieb, nicht nur zu speziellen Anlässen, sondern ständig. Bei der Speisung der 5000, Vater, ich danke dir, dass du für sie sorgst, und dankte und brach das Brot und verteilte es. Er bat immer wieder, Herr, wirke du. Es war diese Gemeinschaft dort. Und diese Ehrung zeigt sich auch in den Gebeten, in dem Gespräch mit Gott. Zum einen auch dadurch, weil es zeigt unsere Abhängigkeit von ihm. Ja? Du würdest nicht jemanden um etwas bitten, wenn du es alles selber hast. Ja? Wenn du es nicht brauchst, ja, dann brauchen wir auch nicht bitten. Ja? Aber Jesus selber hier, er bittet kontinuierlich, Gott, wirke du. Und wenn wir bitten, dann ehrt das ihn. Ja? Weil wir ihn ernst nehmen, weil wir uns unserer Not ihm gegenüber bewusst sind. Aber die Ehrung zeigt sich nicht nur in dem, wie wir mit Gott reden, sondern auch, indem wir auf ihn hören. Indem wir das umsetzen, was er uns sagt. Okay. Er spricht hier auch immer wieder davon, von denen, die nicht gehört haben. Okay. Zum Beispiel ab Vers 6 sagt er, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, du hast sie mir gegeben, sie haben dein Wort bewahrt. Aber es war eben aus der Welt, nicht alle in der Welt haben dies angenommen. Und der einzige Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen ist, was wir mit Christi Botschaft machen. Haben wir ihm vertraut? Hören wir darauf, was er uns sagt? Okay. Und wenn wir Christus glauben und dann so errettet und verwandelt werden, dann bringt das Gott Ehre. Vers 10. Alles, was mein ist, sagt Jesus, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Okay. Du hast mir dieses gegeben, ich habe es ihnen gegeben, sie haben es angenommen und das verherrlicht mich, weil sie diesem Vertrauen, weil sie danach leben. Und wie das geschieht, lesen wir auch in 2. Korinther 4, Vers 15, wo es heißt, alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Und sagt hier, okay, meine Ehre wird überreich, wird vermehrt, wird gestärkt. Wodurch? Dass mehr Leute Dank sagen für die Gnade, die sie empfangen haben. Okay? Also wenn jemand anderes das realisiert, zu sagen, egal wie ich vorher gelebt habe, Gott hat mir vergeben, er hat mir Gnade gegeben. Und Gott sagt, das ehrt mich. Und wenn wir, die wir schon länger im Glauben sind, uns das wieder bewusst machen, ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Ich habe nicht mehr erreicht. Ich bin einfach jemand, an dem Gott wirkt. Und er ist gnädig mit mir. Er ist geduldig mit mir. Dann sagt Gott, das ehrt mich. Das ehrt mich wie einfach ein Kind, das jemandem Danke sagt. Es ist keine Gegenleistung, es ist keine Wiedergutmachung, es ist einfach eine Ehrung zu sagen, ich habe erkannt, du hast etwas Gutes für mich getan. Ja. Und das ist, wie es Gott ehrt. Wenn wir so auf ihn hören und ihm dafür danken. Und darum legen wir hier in der Gemeinde auch so viel Wert auf Auslegungspredigten. Wir wollen einfach hören, was Gott zu sagen hat. Es geht nicht darum, wie toll jemand reden kann, sondern was Gott Großes für uns getan hat. Christus hat sich selber für uns gegeben, mit der Absicht, und das lesen wir in Vers 19, wo er sagte, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Wir können ihn ehren, indem wir Geheiligte seien durch die Wahrheit. Einmal, dass wir die Wahrheit angenommen haben und er dies positionell in uns bewirkt. Positionell heißt einfach, er rechnet uns seine Gerechtigkeit an. Er sieht uns als Heilige. Okay? Aber dann auch, dass sich das in unserem Leben äußert. Was ist mit dieser Heiligung gemeint? Heiligung ist nicht primär eine Distanz zur Welt, sondern eine Prägung vom Wort. Okay? Er sagte, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Er sagte, ich gebe mein Leben für sie und sie werden geheiligt durch Wahrheit. Und Heiligung ist nicht zuerst, ich mache dies nicht und ich mache das. Sondern, er sagt, wie hat Jesus sich geheiligt? Ich meine, er sagt das hier kurz vor seiner Kreuzigung. Er sagt, ich gebe mein Leben für sie hin, damit auch sie geheiligt seien. Also ich gebe mein Leben dem Herrn, ich widme mein Leben dem Herrn, damit sie, durch das Wort, was sie von mir jetzt hören, damit auch sie geheiligt seien. Also bei ihm bedeutet es, ich gebe mich ganz dem Herrn hin. Das ist meine Konzentration. Das heißt, Heiligung bedeutet, dass wir uns dem Herrn hingeben. Nicht als Pflicht, nicht als Druck, sondern als Gott hat all dieses für mich getan und aus Dankbarkeit gebe ich mich und mein Leben ihm hin. Unser Denken, unser Handeln soll nicht bestimmt sein von der Welt, sondern vom Wort. Nicht von dem, was machen alle anderen, was verspricht Erfolg, was wonach fühle ich mich, sondern, Herr, was weißt du, ist am besten für mich. Okay. Das ist so wie jemand, der sagt, ich weiß, dass ich krank bin. Okay. Und der Arzt sagt, das liegt zum Teil auch an der Ernährung. Und diese Sachen sollst du essen, die sind gut für dich und diese sollst du meiden. Okay. Und dann schaust du dir alles an, was angeboten wird. Und du kannst dich entscheiden, entweder ich gehe nach der Empfehlung der Ärzte oder ich gehe nach dem, wie es riecht und ich denke, dass es schmeckt. Und manchmal sind die beiden nicht in Übereinstimmung. Ja, die Süßigkeit, die schmeckt irgendwie besser als das, was die Ärzte empfehlen. Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, will ich jetzt, dass es gut schmeckt oder will ich, dass es mir im Endeffekt gut geht. Manchmal das Leben und die Absicht, was Gott für uns hat, schmeckt nicht am besten sofort. Aber er kennt unseren Körper am besten. Und er weiß, was gut für uns ist. Und deswegen gibt er uns diese Anweisung. In Titus 2 lesen wir in den Versen 11 bis 13. Die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt allen Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Seine Gnade ist gekommen und sie lehrt uns, sie unterweist uns. Gnade ist nicht einfach, du kannst tun, was du möchtest, sondern Gnade ist, ich muss nicht weiter in diesem Weg des Verderbens weitergehen. Es gibt einen Ausweg für mich. Und dann sagt er, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Okay? Verleugnen nicht in dem Sinne von, ich glaube nicht, dass es das gibt. Sondern verleugnen in dem Sinne von, ich gebe diesem nicht nach. Es sind Begierden. Es sind Verlangen da. Aber ich muss diesen nicht nachgeben. Warum? Ich kann besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Besonnen heißt ja gerade, überlegt in dem Sinne von, Gott, du hast etwas viel Besseres für mich. Aber das bedeutet auch, dass ich mich jetzt nicht mit den Begierden der Welt füllen kann, sondern ich ehre dich. Und deine Gnade ist erschienen und ich möchte dich verherrlichen. Das ist, wozu ich hier bin. Und ich tue dieses, indem ich auf dein Wort höre, indem ich dir vertraue. Indem ich dir Glauben schenke, dass die Anweisungen, die du gibst, dass die wirklich gut für mich sind. Dass du mich liebst, dass du das Beste für mich möchtest. Und so hat Jesus hier, er hat gebetet, er hat gesagt, Vater, verherrliche du mich und hilf, dass ich dich verherrliche, auch in dem Leiden, auch in dieser Zeit, auch wenn die Jünger mich verlassen werden. Herr, ich möchte, dass du geehrt wirst. Das ist eine Zielrichtung, dass wir immer darauf aus sind und auch unsere Entscheidung als Gemeinde treffen. Herr, ehrt dich das, wenn wir am Freitag Jungscha haben. Herr, lass es uns so machen, dass es dich ehrt, dass du verherrlicht wirst. Heißt nicht, dass wir nur die Bibel lernen, dass wir keine Freude dabei haben. Er möchte, dass wir uns an ihm erfreuen. Okay? Aber es bedeutet auch, dass wir sagen, alle Entscheidungen, was und wie ich es mache, ist nicht danach ausgerichtet, was bringt die meisten Leute? Wo kriegen wir den größten Applaus? Sondern, Herr, ehrt es dich. Das war Jesu primäres Anliegen. Sagen, hier, ich bete noch einmal an das ausführlichste Gebet, was wir von ihm haben. Und sein Anliegen beginnt und konzentriert sich darauf, Vater, du sollst geehrt werden. Okay? Aber das ist nicht alles. Geschwister sollen erbaut werden. Wie geschieht das? Nun, auch das können wir hier von Jesus lernen, was er getan hat. Und wieder zuerst, er hat für sie gebetet. Die beste Unterstützung, die wir einander bieten können, ist unsere Fürbitte. Vers 11, Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Herr, ich kann nicht mehr da sein. Ich werde jetzt zurückkommen in deine Herrlichkeit. Aber ich bete für sie. Ich bete, dass du sie bewahrst, dass du in ihnen wirkst. Unsere Mittel sind beschränkt, aber Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos. Und so bittet er hier um Bewahrung. Bewahrung nicht vor jeglichem Widerstand, sondern vor dem Verlorengehen. Das kann ich auch nachweisen, Vers 12. Er sagte, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Wie hat Jesus sie bewahrt, als er bei ihnen war? Er sagte, als ich da war, habe ich das selber gemacht. Jetzt bin ich nicht mehr da, jetzt bitte ich, Herr, kümmere du dich um sie, weil ich komme zurück in deine Herrlichkeit. Aber wie hat er sie bewahrt? Haben die Jünger schwierige Situationen durchgemacht, als Jesus bei ihnen war? Ja. Wir waren im Sturm, sie dachten, sie kommen um. Er hat sie herausgefordert, hinauszugehen. Sie waren konfrontiert mit Freunden, die gestorben waren. Lazarus. Gut, Jesus hat ihn wieder auferweckt, aber trotzdem, sie hatten ja erstmal diese Situation. Das heißt, er hat sie nicht vor allem Leiden bewahrt. Ganz am Anfang des Dienstes, Petrus' Schwiegermutter war schwer krank. Ja? All dieses. Jesus hat nicht davor bewahrt, dass es keine Probleme gibt. Manchmal ist das, was wir uns vorstellen, das ist, was wir uns hoffen. Herr, ich bitte, bewahre du mich vor schlechten Noten, vor schwierigen Mitmenschen, vor finanziellen Nöten, vor Krankheit, vor allem. Und ja, Jesus bewahrt uns, aber das ist nicht die Art von Bewahrung, die er versprochen hat, sondern er bewahrt uns in dem Sinne von, wer wir sind. Ja, diese Situationen können passieren, aber wir müssen nicht dabei draufgehen. Wir müssen nicht aufgeben, wir müssen nicht verloren sein. Und er sagte, ich habe sie alle bewahrt. Die alle 11 haben das gut bestanden, bis auf Judas, den er hier nennt, den Sohn des Verderbens. Das heißt, er war nie errettet. Er war von Anfang an jemand, der dem Verderben hingegeben war. Und den hat er dann auch nicht bewahrt. Warum? Was war bei Judas anders? Achso, das hat Jesus getan. Judas wollte Jesus gebrauchen, um seine irdischen Ziele zu erreichen. Aber Jesus will uns zum himmlischen Ziel führen. Okay? Judas mit der Hand auf der Geldkassette, ja, das lesen wir wiederholt, er wollte Jesus gebrauchen, damit er reich wird, damit er profitiert, damit er ein schönes Leben hat. Und Jesus lässt das nicht zu. Jesus lässt sich nicht gebrauchen als Glücksbringer, damit wir ein schönes Leben auf Erden haben. Er möchte uns leiten zu dem, was er weiß, was wirkliche Reichtümer sind, was wirkliche Schätze sind. Und so verbrachte Jesus viel Zeit mit seinen Jüngern, gerade auch in der letzten Zeit, die er auf Erden verbrachte, um sie für ihre Aufgaben vorzubereiten, um sie auszurüsten. Und so hat er seinen Jüngern vorhergesagt, was jetzt auch passieren würde. Wozu? Vers 13, Jesus sagt, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. All dieses, was ich sage, ist für diese Absicht, ist für diese Zielrichtung, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Okay? Möchtest du gerne Freude haben? Ich habe das Leute schon wiederholt gefragt. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gebetet hat am Morgen und gesagt hat, Herr, ich bitte dich um einen furchtbaren Tag. Ich möchte einfach, dass alles schief geht heute. Ich meine, ich weiß, Leute sind teilweise ein bisschen negativer Einstellung. Sie erwarten, dass es so wird. Aber sie wollen es ja nicht. Und Jesus sagt, dieses rede ich zu ihnen, damit meine Freude völlig in ihnen sei. Aber wieder nicht eine Freude, die gebunden ist an die Umstände, weil er sagte, ich rede dieses zu ihnen. Was? Ja, all diese Sachen Und insbesondere die Ankündigung, dass er von ihnen gehen wird, dass er sterben wird, dass er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und das redet er, damit seine Freude völlig in ihnen sei? Ja. Damit sie sich nicht nur daran erfreuen, oh, das ist gerade schön und nett, Jesus ist bei mir. Sondern, dass er hingeht, eine Stätte für sie zu bereiten, hat er gesagt in Johannes 14. Dass wir eine Hoffnung haben, die darüber hinausgeht und dass er das garantiert, dass wir bei ihm sein werden. Und so, selbst wenn die Welt uns und unsere Botschaft hasst, können sie uns die Freude am Herrn nicht wegnehmen. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wir haben das abgelehnt, weil Jesus nicht von der Welt will. Er war in der Welt, aber seine Zielrichtung, was ihm Freude gemacht hat, was seine Ausrichtung war, war nicht von der Welt, war nicht ausgerichtet auf mehr, besser, höher, größer, wunderbarer, sondern sein Ziel war, Vater, ich möchte dich verherrlichen und ich möchte zu dir kommen und ich möchte andere zu dir führen. Und er sagte, diese Freude möchte ich, dass auch meine Jünger erleben. Und so betet er für sie. Und er betet auch konkret und wiederholt dafür, dass seine Nachfolger eins seien. Verse 22 und 23 zum Beispiel. Er sagte, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Nun, das wird immer häufig diskutiert, okay, oh, wir sollten mehr eins sein, wir sollten mehr Einheit haben, wir sollten alles einfach in einen Topf werfen. Okay. Das ist aber damit nicht gemeint. Jesus will nicht, dass wir identisch sind, aber dass wir alle unsere Identität in Christus haben. Okay. Dass sie eins sind, wie wir eins sind, und dass sie in eins vollendet seien. Okay. Das ist seine Absicht, dass wir diese gleiche Ausrichtung haben. Die haben auch nicht das Gleiche gemacht. Der Vater war im Himmel, Jesus war auf der Erde. Es war nicht, dass sie Sohn waren, sondern dass sie diese gleiche Zielrichtung haben. Wir müssen nicht über alles einer Meinung sein, aber wir sollen über allem nach Gottes Willen fragen. So, vielleicht auch so ausgedrückt, die Einheit ist kein minimaler Glaubenskonsens, sondern ein maximales Vertrauen in Gottes Führung. Einheit ist nicht zu sagen, naja gut, wir einigen uns darauf und über alles, worüber wir nicht ganz einig sind, das klammern wir halt aus. Okay? Sondern Einheit ist zu sagen, ich vertraue dir voll und ganz, dass du recht leiten wirst, dass du beabsichtigt hast, dass ich jetzt hier bin und dass ich dieses höre, dass du zugelassen hast, dass ich diesen Nachbarn habe, dass ich diesen Arbeitskollegen habe, dass du zugelassen hast, dass dies im Moment meine Gesundheitssituation ist. Und ich vertraue darauf, dass du dieses gebrauchen wirst. Und unsere Einheit ist dann eben auch zu sagen, Herr, wir wollen, dass du verherrlicht wirst, dass es die Geschwister erbaut. Wie soll das trotz all unserer Unterschiede gehen? Jesus erwähnt hier ausdrücklich zwei Ausrüstungen, die er uns gibt. Zum einen, wir haben es eben gelesen, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jesus gab uns seine Herrlichkeit. Wie hat er das getan? Nun, er sagte, Vers 23, ich in ihnen und du in mir. Seine Herrlichkeit ist, die er uns gegeben hat, ist, dass er in uns ist. Okay. Woran zeigt sich diese Herrlichkeit? Naja, es müsste genauso sein, wie es bei Jesus war. Wie konnte man seine Herrlichkeit erkennen, als er auf Erden war? Johannes hat das erkannt und er schreibt es ganz am Anfang seines Evangeliums. Johannes 1, Vers 14. und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie zeigt sich Gottes Herrlichkeit, wenn wir voller Gnade und voller Wahrheit sind? Nicht entweder oder, sondern beides. Wenn wir die Gnade, die wir empfangen haben, zu sagen, ich bin nicht besser als irgendjemand anders, ich habe gesündigt, aber Gott hat mir vergeben und wie er mir vergeben hat, kann und möchte er und hat vielleicht auch schon dir vergeben. Und ich kann anderen vergeben, wie Christus mir vergeben hat. Ich muss nicht gegenrechnen, aber du hast das gemacht. Weißt du noch, vor 3 Jahren? Ja, sondern ich kann sagen, Gott hat mir vergeben. Und ich kann dieses. Aber es ist auch voller Wahrheit. Wir orientieren uns an ihm. Er sagte, daran, sagt Johannes, habe ich seine Herrlichkeit erkannt. Man hat Jesus, tut mir leid für die, die das in ihren Bibeln irgendwie anders gesehen haben, in irgendwelchen Kinderbibeln, hat man nicht an einem Heiligenschein über seinem Kopf gesehen, erkannt. Als er rumging, sah er nicht unbedingt anders aus. Es gab nur eine einzige Situation, wo sein Gewand stärker strahlte als das von allen anderen. Und dann hat er seinen Jüngern, die dabei waren, das waren nur 3, gesagt, sag das keinem anderen, bis ich auferstanden bin. Woran haben sie sonst seine Herrlichkeit gesehen? Nicht an dem Aussehen, sondern an seinem Wandel, an dem, wie er gelebt hat. Und das war charakterisiert voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist eins der beiden. Seine Herrlichkeit in uns. Er hat uns seine Gnade gegeben, er hat uns seine Wahrheit gegeben. Und das soll uns prägen. Das soll bei uns rauskommen. Das soll sein, wie wir reden, wie wir gelebt haben, wie wir leben, weil das in uns ist. Aber nicht nur das, Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also das zweite ist die Liebe. Gott gab uns seine Liebe. Und die hat er nicht nur erwiesen, sondern sie in unser Herz gegeben. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe ist nicht, ich muss mich anstrengen, dieser Person Gutes zu tun. Oder ich habe halt kein Gefühl, dann habe ich auch keine Liebe. Und Gott sagt, die Liebe ist in dir drin. Wenn du die Vergebung in Christus angenommen hast, dann sagt er, der Heilige Geist ist da und er ist Gott und Gott ist Liebe. Sie ist ausgegossen, sie ist hineingegeben in uns. Wie gesagt, das war Römer 5, Vers 5. Einfach 3 Verse weiter in Römer 5, Vers 8 beschreibt es Jesu Liebe noch ein bisschen weiter und sagte, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So hat er seine Liebe erwiesen. Nicht darauf gewartet, dass wir ihn lieben würden, sondern einfach geliebt. Als wir Sünder waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir gegen ihn waren. Er sagte, diese Liebe habe ich in euch gegeben. Und deswegen, wenn du sein Kind bist, kannst du deine Feinde lieben. Ich habe nicht gesagt, es ist einfach, die Feinde zu lieben. Ich habe nicht gesagt, du brauchst irgendwelche Leute einfach nur angucken und in dir steigt auf dieses innige Gefühl der Nähe. Aber er sagt, die Liebe ist in dir drin. Und du kannst wie Jesus sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Herr, ziehe sie zu dir, dass sie die Liebe, die du mir erwiesen hast, dass sie auch diese erfahren, dass sie auch die Vergebung erfahren. So kommt diese Liebe von dem Verständnis, Gott hat uns geliebt, selbst als wir ihn nicht geliebt haben. Und mit dieser Ausrüstung können wir dann dieses zweite Ziel erfüllen. Erst Gott zu verherrlichen. Zweitens, einander zu erbauen. Weil Gott uns die Ausrüstung gegeben hat. Er hat in uns seine Herrlichkeit gegeben, voller Gnade und Wahrheit. Er hat in uns seine Liebe gegeben. Es ist, wenn du sein Kind bist, es ist in dir drin. Durch den Heiligen Geist. Wir müssen ihn wirken lassen. Aber das soll sich auch, wie gesagt, in dem, wo wollen wir als Gemeinde hin? Das soll sich an uns äußern. Wir sagen, dass wir im Miteinander das veranschaulichen. Sagen, wie ich rede über andere, wie ich mich verhalte. Herr, Nummer eins, ehrt dich das. Und Nummer zwei, zeigt das Gnade, Wahrheit und Liebe. So wie du dich mir gegenüber verhältst, Gott. So kann ich jetzt auch dem Nächsten gegenüber sein. Durch deine Hilfe. Und es hat noch eine dritte Ausrichtung. Fernstehende sollen zum Glauben kommen. Wie kann das geschehen? Jesus betet in Vers 21 wieder, dass sie eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Okay? Und wir hatten gesehen in Vers 3, dies das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Okay? Also durch dieses sollen sie erkennen und glauben, dass Christus der Retter ist. Nun, das überzeugt die Zuhörer nicht automatisch. Ja, sie haben auch bei Christus nicht geglaubt. Er sagt in Vers 25, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Also Christus, er selber, Gott, Mensch, war da und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese, die Jünger, haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Okay. Dennoch, Gott will sein Wirken an uns gebrauchen, dass die Welt seiner Botschaft glaubt. Und wie das ausschauen kann, wird beschrieben hier in 1. Korinther 14. Das ist bezogen auf einen Gottesdienst. Dort heißt es, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Okay? Nun, von allen überführt, von allen beurteilt, heißt nicht, alle sagen dir alles Schlechte, was du getan hast, dann laufen sie wohl eher weg, als zu sagen, Gott ist unter euch. Ja? Aber wenn von allen dieses kommt, zu sagen, schau her, hier ist, was mir widerfahren ist und du kannst auch diese Gnade haben. Und das kommt nicht nur von einer Person, sondern das ist, wovon wir überzeugt sind. Und es zeigt sich in unserem Verhalten. Dann ist Gottes Absicht, dass auch sie erkennen, dass die Botschaft vom Herrn ist. Jesus hat das auch getan, indem er die Fernstehenden zu erreichen, indem er auch guten Teil seiner Zeit damit verbracht hat, ihnen und ihren Nöten nachzugehen, sich zu kümmern, um ihnen zu zeigen, er ist der Messias. Er hat geheilt, er hat böse Geister ausgetrieben, er hat gewirkt mit dieser Absicht. Das heißt, andere sollen auch diese frohe Botschaft sehen und Gott will, dass damit sie erkennen oder glauben, dass Jesus der Retter ist. Okay? Nun, aber was ist, wenn sie es nicht tun? Wir sind nicht verantwortlich für die Reaktion der Menschen, aber wir sind verantwortlich für unsere Präsentation des Evangeliums. Und mit Präsentation meine ich nicht nur die Worte. Okay? Selbst Jesus, der vollkommen war, er wurde abgelehnt. Nun, das heißt, selbst wenn du die perfekte Präsentation hast, heißt nicht, dass jemand das annehmen wird. Aber sie sollen es nicht ablehnen, entweder weil ich irgendwas völlig verwirrt dargestellt habe oder verwirrend dargestellt habe oder dass meine Worte und mein Wandel sich widersprechen. Ja, dass sie sagen, das klingt gut, aber so wie du lebst damit, nee. Wenn das bei dir bewirkt, dann will ich das nicht auch haben. Sonst werde ich ja genauso wie du. Ja. Deswegen ist das Gottes Absicht. Gleichzeitig lehrt Gottes Wort, dass niemand zum Herrn kommt, wenn Gott ihn nicht zieht. Wir lesen Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das stimmt, Gott muss wirken. Aber wie tut er das? Er tut das durch sein Wort. Ja, und so, Vers 18 heißt es, hier hat er, ich sende euch aus, wie der Vater mich gesandt hat. Er hat uns ausgesandt in die Welt, um die frohe Botschaft weiterzugeben. Denn, Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das andere zum Glauben kommt, es kommt durch die Verkündigung. Und Verkündigung nicht nur von der Kanzel, sondern Verkündigung auch von Nachbar zu Nachbar, von Eltern zu Kind, von Freund zu Freund. Aber es muss dann die Verkündigung des Wortes sein. Nicht einfach nur, ich rede irgendetwas, sondern der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch das Wort Christi. Und so sind wir zum Glauben gekommen. Hier heißt es dann in Vers 20, im zweiten Teil, ich lese den Vers. Aber nicht für diese allein bitte ich, nicht nur für die Jünger, die dann bei ihm waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Zum einen, er betet für uns, für die, die durch das Wort der Apostel an ihn glauben. Okay? Und sie haben geglaubt, wodurch? Durch mein Wort. Okay? Es muss diese Verkündigung des Wortes geben. Wenn wir Christus wirken lassen, soll an uns erkennbar sein, dass Gott Christus gesandt und uns geliebt hat. Einmal Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, was sollen sie erkennen? Dass du mich gesandt hast, also dass der Vater Jesus Christus gesandt hat, dass er der Retter der Welt ist und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ja? Sollen an uns erkennen, dass Christus derjenige ist, der Leben verändert und dass er uns so sehr geliebt hat, wie sogar Gott der Vater Gott den Sohn geliebt hat. Das heißt, wir müssen uns dessen bewusst sein, zu sagen, so wie der Vater seinen Sohn geliebt hat, von Ewigkeit her, so hat er uns geliebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und ich lebe in diesem Bewusstsein, dass nichts und niemand mich trennen kann von seiner Liebe. Dass er das Beste für mich möchte. Dass er auch die schwierigen Umstände in meinem Leben gebrauchen möchte. Und wenn sie dieses sehen, sagt Jesus, dann soll das anderen, die noch nicht glauben, die Augen öffnen. Und sie sagen, ich sehe an dir, an mir, und gerade an uns durch die Einheit. Die Einheit kannst du nicht haben, wenn du alleine bist. Dass du mit dir selbst immer in Einheit bist, ja, das sind die meisten Leute. Ja? Aber so mit anderen Leuten, wie die anderen, die hier so sitzen, ja? Wenn wir dort eine Einheit haben, wieder nicht eine Gleichheit über allen, aber eine gleiche Ausrichtung, eine gleiche Hoffnung, ein gleiches Vertrauen in Christus, dass sie dann erkennen zu sagen, da ist etwas dran und ich sehe an ihnen die Einheit und ich sehe an ihnen die Liebe, die Gott zu ihnen hat. Sie sind voll davon und sie laufen über. Ja? Wenn du irgendetwas Großes erlebt hast, dann, du musst einfach davon reden. Das kommt raus. Du hast irgendeinen Urlaub gemacht, du hast irgendetwas erlebt und sagst, zu deinem Nachbarn, ich muss dir unbedingt erzählen, was mir passiert ist. Wo ich war, wie toll das war. Okay? Fließt es bei uns so über, zu sagen, ich muss dir unbedingt erzählen, was ich im Gottesdienst gehört habe. Ich muss dir unbedingt erzählen, was Christus für mich getan hat. Ich muss dir unbedingt erzählen, wie Gott mein Gebet erhört hat. Ich muss dir unbedingt erzählen, wie Gott mich durch diese schwierige Situation hindurchgetragen hat. Nicht, weil ich muss, weil jemand gesagt hat, ich muss, sondern weil es in mir drin ist. Und wie kann das passieren? Nur wenn wir realisieren, wenn wir uns bewusst machen, was Gott für uns getan hat. Also was ist unser Ziel? Ich glaube, es ist am besten zusammengefasst in Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist mein Ziel für uns als Gemeinde, dass auch diesen Herbst, unabhängig von den Räumen, unabhängig von wie viele noch dazukommen, unabhängig davon, wie was alles im Herbst noch passiert und wie die finanzielle, wie die gesundheitliche Situation wird, dass in allem wir die Wahrheit reden, wir auf Christus verweisen, in Liebe und wir alle gemeinsam hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ja, das erfüllen, ich kümmere mich um keine anderen Sachen, wer, wo, wann, wenn wir zu Christus hinwachsen, er kümmert sich um den Rest. Er wird das Wachstum schenken, er wird die Gnade schenken. Aber das ist, was wir erreichen wollen. Das ist, was Christus von uns möchte. Wenn wir ihn ehren, Gläubige erbauen und die Fernstehenden evangelisieren. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Jesus hat hier gebeten, er sagte, Vater, hier ist, was ich möchte, hier ist mein Wunsch, hier ist mein Herzenswunsch, verherrliche du dich in mir und in meinen Jüngern. Hilf, dass die Jünger, dass sie erbaut werden und das Fernstehende, das Evangelium sehen, hören und zur Umkehr kommen. Und Herr, ich bete, dass genau das, was du dir hier gewünscht hast, dass das an uns, in uns, durch uns geschieht. Herr, ich bete, dass wir alle gemeinsam hinwachsen zu Christus, der das Haupt ist. Nicht in verschiedene Richtungen gehen, nicht verschiedene Ziele verfolgen, sondern immer aufschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Dass wir hinwachsen in unserer Hingabe, in unserem Verständnis, in unserer Liebe, in unserer Dankbarkeit zu Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, der unser Retter ist, der unsere Hoffnung ist, der unser Vertrauen ist. Herr, wirke das mehr und mehr in uns. Lass diese Gemeinde auch in diesen kommenden Wochen und Monaten und Jahren, solange du Gnadenzeit schenkst, hinwachsen zu dir. Herr, das wünschen wir uns, dass wir alle individuell, persönlich, in unseren Familien, aber gerade auch als Ganzes, Herr, dir ähnlicher werden, dass du an uns gesehen wirst und dass es Gläubige ermutigt und Fernstehende herausfordert, ob sie nicht sich auch zu dem wenden, der ihnen in jeder Situation Hoffnung geben kann, dass die Freude in uns bleibt, der Friede, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Wahrheit. Herr, das kann nur dein Geist in uns wirken. Wir bekennen, wir brauchen dich. Wir können das nicht produzieren. Keine Veranstaltung kann das heraufbeschwören. Aber du kannst es in uns wirken. Herr, bitte wirke du, überführe du, ermutige du, tröste du. Zieh uns, Herr, zu dir. So bitte ich in Jesu Namen.